ARD Sounds.
Grüßi, mein Gast heute ist mir aus Norderstedt zugeschaltet. Ich begrüße Maschut Khan. Herr Khan, wann gehen Sie das nächste Mal ins Gefängnis?
Das nächste Mal ins Gefängnis tatsächlich wieder in 2 Monaten in die Jugendarrestanstalt in Baden-Württemberg, weil ich jetzt vor kurzem schon viel unterwegs war und dann wieder im September.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Maschut Khan, Anti-Aggressionstrainer und Rapper.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen bei 1:1, Herr Khan. Was machen Sie da genau?
Ich arbeite in meinem Workshop viel mit Sozialkompetenz, mit Anti-Aggressivitätstraining. Wie kriege ich meine Gefühle in den Griff, Gefühle anderer kennenlernen? Ich bin der Meinung, nur wenn die Jugendlichen sich selbst kennenlernen und auch Gefühle anderer kennenlernen, kann man schauen, was mache ich, wenn ich wütend werde.
Das heißt, das ist eine Gruppenarbeit dann, also nicht die Einzelarbeit, von der wir schon kurz gesprochen haben, sondern da gehen Sie rein und machen das in Gruppen?
Genau, im Gefängnis mache ich das mit Gruppen. Da habe ich auch noch meinen Kurzfilm Zurück ins Leben, ein Kampf zwischen Familie und Straße mit dabei, der sehr authentisch ist, sehr präventiv ist und genau zugeschnitten mit Rap und Kunst für die Jugendlichen. Und dann sprechen wir darüber, was Straftat mit Familie auch macht.
Und wie funktioniert ein Anti-Aggressionstraining? Also gibt es da richtig haptische Übungen auch oder ist es reine mentale Geschichte, was da trainiert?
Nee, also es geht ja wirklich auch erstmal darum, seine eigene Wut kennenzulernen. Weil die meisten Jugendlichen hören immer, Wut ist nicht gut, Wut muss weg. Und die Frage ist ja, ja, was ist dann eigentlich Wut? Ich selbst bin auch mal wütend. So fange ich halt an. Ne? Mhm. Ich bin auch mal wütend. Die Frage ist, wo lässt man das raus? Also welche Ressource, welche Werkzeuge, Instrumente habe ich jetzt? Was mache ich, wenn ich wütend werde? Das ist die Kernfrage. So, es geht nämlich darum, seine Wut auch selbst kennenzulernen und auch mal über die Gewalttaten, die man begangen hat, zu sprechen, was eigentlich daraus entsteht. Ne? Also es ist ja nicht nur das Opfer an sich, was verletzt wird, sondern auch mal der ganze Hintergrund oder auch mein familiärer Hintergrund, der dann einfach mit ins Boot geholt wird und auch mit Boxen gerne. Auch therapeutisches Boxen ist auch ein Teil des Konzeptes. Mhm. Das machen wir jetzt nicht in jedem Knasttraining, aber ich sag mal, so in größeren Haftanstalten machen wir auch gerne mal Boxen, ne? Weil wir Boxen als Ressource sehen.
Und das sind dann Kids im Alter von?
14 bis 21, 22 ungefähr.
Wie viel davon haben Sie den Eindruck, wenn die dann erzählen sollen, schämen sich für das, was sie getan haben? Oder wie viel sind vielleicht sogar noch stolz drauf?
Also ich sag mal so, ich habe jetzt noch nie irgendwie eine wissenschaftliche Analyse gemacht, aber so 80% der Jugendlichen sind das schon wirklich sehr einsichtig, ne, und wissen, was sie falsch gemacht haben und schämen sich auch teilweise dafür, wenn ich dann über Familie spreche, ne, ich arbeite ja viel mit Gefühlen auch und dann gibt es noch leider die 20%, die natürlich, ey, ich habe alles richtig gemacht, ich sitze meine Strafe ab, ne, und dann gehe ich raus und dann ändere ich mich, aber also viele rechtfertigen leider auch, aber ich glaube mal, die Mehrheit ist da schon sehr traurig drüber, dass sie im Knast sind.
Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal so ein Anti-Aggressionstraining aufgebrummt bekommen haben?
Ich weiß noch ganz genau, das war hier auch im Norden von Hamburg. Da wurde ich vom Gericht dazu verdammt, sage ich mal, jetzt das wahrzunehmen. Ansonsten drohte mir Gefängnis und ich habe es natürlich gemacht. Aber es hat auf mich nicht gewirkt,
also, sage ich ehrlich. Wofür haben Sie das bekommen? Also oder warum? Also
ich habe eine Gewalttat begangen, nicht nur eine, mehrere. Ja. Aber nach dem Urteil hier hatte ich einen anderen Jugendlichen angegriffen, der meine Mutter beleidigt hat, was heutzutage leider oft der Fall ist, wo Jugendliche zuschlagen. Und ich war damals ja auch einer von denen.
Mhm. Und Sie haben es gemacht, aber es hat bei Ihnen nicht gewirkt. Das heißt, Sie waren eine von den heute 20%, von denen Sie gerade gesprochen haben.
Richtig, genau. Also ich habe das einfach nicht ernst genommen. Die Trainer waren super, muss man schon sagen, ne? Aber ich glaube, ich habe in der Zeit jemanden gebraucht, der mich anders versteht, der auch vielleicht meine Wut anders versteht und die Konzepte haben sich mittlerweile auch sehr geändert.
Das wollte ich gerade fragen. Dieses Training war damals vermutlich, das ist ja dann 20 Jahre her oder so, als Sie es als Kunde sozusagen bekommen haben, war ja wahrscheinlich noch völlig anders gestaltet als das, was Sie jetzt heute als Sozialarbeiter machen, oder?
Also ich sag mal so, es war nicht schlecht unbedingt jetzt, ne? Aber auf mich hat es halt nicht gewirkt. Ich glaube so, wenn damals mit mir jemand Boxen gemacht hätte oder mir vielleicht irgendwie anders beigebracht hätte, seine eigene Wut mal kennenzulernen, weil, wissen Sie, Wut wird immer nur mit Negativität verbunden. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch hat irgendwo, ja, Wut im Bauch, ne? Und damit einfach umzugehen, ne? Oder halt seine Wut woanders rauszulassen. Ob es jetzt beim Fußball, Boxen, musikalisch oder wie auch immer. man hat ja immer sehr, sehr viel Power als Mensch. Mhm. Und diese Power muss man einfach, ich sag mal, gut koordinieren. Und ich sage auch immer zu den Jugendlichen, nur wenn man seine eigenen Gefühle kontrollieren kann, ist man der Herr über einen selbst oder die Herrin.
Glauben Sie denn, wenn Sie heute als Sozialarbeiter sich selber als 14-Jährigen als Kunde bekommen würden, sich begegnen würden als Klienten, glauben Sie, dass Sie Ihre eigene kriminelle Karriere hätten verhindern können?
Ich sag mal so, ich sehe mich jetzt nicht als Garantie für alle Jugendlichen, die Gewalttaten begehen. Ich habe natürlich eine andere Ansicht, eine andere Art von Pädagogik auch, würde ich jetzt sagen. Ich sage immer sehr, sehr mit einem Lächeln Straßenpädagogik, also das halt verbunden mit Authentizität. Und ich glaube, wäre damals jemand da, der mich so versucht hätte zu catchen, hätte ich vielleicht nachgedacht, darüber damit aufzuhören. Aber eine Garantie wäre ich natürlich nicht.
Abgesehen davon eine akademische Frage. Sie mussten erstmal durchs Tal der, ja, nicht nur Tränen, sondern der Gewalttaten. Wir sprechen gleich drüber, was da alles so passiert ist und wie Sie dann am Ende doch rausgekommen sind, sodass Sie eben heute als Antiaggressionstrainer, als Sozialarbeiter unterwegs sind und versuchen zu verhindern, dass es anderen Kids so geht wie Ihnen damals. Maschut Khan in 1:1 der Talk. Haben Sie als Jugendlicher schon mal den Film West Side Story gesehen, Herr Khan?
Ja, sagt mir irgendwas, wenn Sie mir kurz auf die Sprünge helfen.
Musical, Leonard Bernstein, egal. Ich habe mir nur beim Lesen Ihres Buchs vom Stolz der Straße, als Sie gerade die Erlebnisse in der Straßengang geschildert haben, habe ich mir manchmal gedacht, Mensch, das ist eigentlich aufgeschrieben, wie das in diesem Musical teilweise ist. Nur halt in echt und noch schlimmer, was da alles so passiert ist. Also Jahrgang 88 sind Sie, Eltern aus Pakistan geflohen. Wie sehr waren die denn schon in Deutschland angekommen, als Sie auf die Welt gekommen sind?
Ich sag mal so, die haben natürlich damals mit Integration sehr gekämpft auch. Ne? Die hatten ihre eigenen Probleme, die sie mitgebracht haben. Ne? Deutschland öffnet zwar viele Türen, aber natürlich waren sie erstmal froh, dass sie hier Schutz hatten, ne? Und nicht mehr die Taliban-Sympathisten hinterher waren. Und klar, Behördengänge, Stolpersteine, Integration, Sprache lernen. Das war für die auch nicht leicht, ne? Zwischen zwei Kulturen erstmal aufzuwachsen und dann die Kinder natürlich noch die eigenen Werte und Normen, die man aus der Heimat kennt, mitzugeben, die natürlich schön waren, aber kulturell natürlich ja auch mal schwer vereinbar mit der Kultur hier in Deutschland. Ne?
In welcher Kultur sind Sie mehr aufgewachsen dann?
Ich sag mal so, ich bin ja in beiden Kulturen aufgewachsen, aber natürlich war die pakistanische Kultur zu Hause das A und O. Ne? Und dann gab es noch das Leben da draußen. Und ich sag mal so, irgendwann, also Kindergarten natürlich, war die deutsche Kultur in der Kitas. Ne? Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Was auch natürlich auch schöne Seiten hat. Ne? Und dann nochmal die Grundschule. Und dann irgendwann wurde unsere Kultur die Straße. Also wirklich, die Straße war irgendwann unsere Kultur.
Wann und wie sind Sie denn schon früher verhaltensauffällig geworden?
Also im Kindergarten gab es die ersten Auffälligkeiten. Mal die Kindern was weggenommen, mal geschubst. Und dann natürlich in der Grundschule die ersten natürlich Vorfälle, ne? Andere Kinder geschlagen. Und dann die richtigen Gewalttaten natürlich dann, also ab der 5., 6. Klasse.
Und ne? Dann wurde irgendwann mal bei Ihnen ADHS diagnostiziert.
Genau.
Wann war das? Wie alt waren Sie da?
Es ging schon in der Grundschule so ein bisschen los damit und ich glaube, so richtig festgestellt wurde das so in der 5. Klasse, so in der weiterführenden Schule. Damals hieß es noch Hauptschule, ne? Das gibt es heutzutage auch nicht mehr so, es heißen mittlerweile alle anders. Und da war mein Vater mit mir im Arzt, weil die Schule es empfohlen hatte. Und mein Vater hat halt wenig Ahnung. Ne? Also in Pakistan, ADHS gilt als verrückt. Ja. Also, da bist du mal hyperaktiv, dann bist du halt so. Ne? Und ich wurde dann wirklich als krank abgestempelt, was ich ein bisschen schwierig fand.
Wie hat sich das bei Ihnen denn konkret geäußert? Also waren Sie so hibbelig oder was hat Sie da umgetrieben?
Dazwischen sprechen, ne? Lehrer nicht ausreden lassen, im Unterricht stören. Und das hat anscheinend für die gereicht, zu sagen, ich wäre krank.
Wobei es ja wirklich diagnostiziert wurde und dann auch behandelt, kommen wir gleich noch zu. Da waren Sie aber gleichzeitig ja auch noch in der Auffälligkeit, nicht nur durch diese Verhaltensbesonderheit, sage ich mal, sondern dann sicher kam ja irgendwann mal auch Ausländerfeindlichkeit, mit der Sie konfrontiert worden sind. Erinnern Sie sich da, wann und wie das zum ersten Mal war? Hatten die Eltern Sie darauf irgendwie vorbereitet?
Also ich sag mal so, im Buch ist es ja auch beschrieben, dass mein Vater nämlich vor der Taliban geflohen ist, also vor Rassismus und hier in Rheinfeld damals im Asylheim gelebt haben. Da hatte mein Vater schon selbst Berührungspunkte mit Rechtsradikalen, Skinheads in den 90ern, die damals ja sehr aktiv waren, hier in den Dörfern, auch im Norden von Deutschland oder in ganz Deutschland auch. Und ich hatte natürlich auch irgendwann einige Berührungspunkte in meiner Jugend mit, ich sag mal, rechtsextremen Menschen, ne, du scheiß Ausländer, du machst unser Land hier kaputt. Aber wissen Sie, wir haben uns ja auch sehr darauf eingelassen. Wir waren auch selbst immer sehr in der Opferrolle, ne, und haben uns ja sehr mit amerikanischem Rap immer damals identifiziert und wir sind sozial schwach und wir leben hier in Armut, was ja eigentlich gar nicht so war. Klar gibt es in Deutschland Armut, aber auf eine andere Art und Weise. Aber wir wollten halt so sein wie die Ghettos in Pariser Vororten oder wie in Amerika. Aber waren wir eigentlich gar nicht. So, natürlich hatten wir Probleme, natürlich hatten wir auch soziale Strukturen, die fraglich waren, aber dann entwickelt man als Jugendlicher nämlich eine Haltung gegen das System.
Ja.
Gegen das ganze System. Und da dachten wir wirklich irgendwann als Jugendliche, ey, ganz ehrlich, die denken alle, wir sind die scheiß Ausländer.
Und dann ging es eben los. Erste Straftat mit 11, erste Prügelei mit 14. Da sind sie dann schon mal direkt in der Zelle gelandet.
Richtig, genau. Das war natürlich selbsterklärend, ne? Wir haben jetzt, ich sag mal, harte Straftaten begangen. Mit 14, 15, also mit 14 waren wir auch dann strafmündig, ne? Also meine erste Straftat hatte ich ja mit 9 schon begangen. Hm. Aber da war ich noch nicht strafmündig. Da wurde mein Cousin mit 15 damals verurteilt dafür, als wir da, ich sag mal, einen größeren Diebstahl begangen haben. Aber 14, 15 ging es dann so richtig los, ne? Polizei, Intensivtäter mit 15, 16 hier in Hamburg, ne?
Was heißt Intensivtäter?
Das heißt, wenn du, ich sag mal, ich kenne die neuen Gesetze jetzt gerade nicht, aber wenn du so 5 bis 7 Straftaten innerhalb eines Jahres begehst, dann wärst du auf eine Liste der Intensivtäter geführt.
Mhm.
So, kann auch sein, dass sich etwa mittlerweile geändert hat. Mittlerweile sind die ein bisschen großzügiger als damals, sage ich mal. Ne? Und dann bist du Intensivtäter und dann gibt es so eine Top-10-Liste, sage ich mal jetzt, irgendwie im Umkreis von 5-6 Kilometern. Und damit beschäftigt sich wirklich eine ganze Einheit dann.
Ah ja, tatsächlich. Okay, und da waren Sie schon relativ früh drauf auf dieser Liste. Ja, Sie sagen in Ihrem Buch auf der einen Seite, man hätte ihnen nie erlauben dürfen, zum Beispiel in den Einfluss von dem Cousin zu kommen, mit dem Cousin unterwegs zu sein, mit dem sie damals diesen Diebstahl gemacht haben. Auf der anderen Seite fragen sie im Buch aber auch, ob ihr Abrutschen an den zu strengen Regeln in der Familie lag. Was denn jetzt?
Also ich sag mal so, meine Eltern haben mir alles versucht, um mir eine gute Erziehung anzubringen. Ne? Mein Vater hat jetzt viel gearbeitet, er war viel in der Spätschicht und meine Mutter war Hausfrau. Und ich denke, dass das einfach ganz, ganz viele Faktoren mit sich gebracht haben. Natürlich hat mein Cousin dann eine große Rolle gespielt. Ne? Der hat mir auch so ein bisschen die Straße gezeigt. Der hat mir auch natürlich dann auch mit der ersten Strafe das Geschmack auf Geld gebracht. Ne? Und das schnelle Geld auch, sag mal, ne? Schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man Straftaten begeht. Ich würde eigentlich wirklich sagen, dass natürlich Vorbilder jetzt, und mein Cousin war damals für mich ein Vorbild, ne, schon einen sehr, sehr großen Einfluss hatte. Weil mein Vater war ja nicht kriminell. Der hatte in der Schokoladenfabrik gearbeitet, war ein fleißiger Mann, war gut integriert, ne, hat keine Straftaten begangen.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass die Integrationsschwierigkeiten, die das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen und mein Cousin definitiv eine große Rolle gespielt haben.
Und es klingt so, als wären insgesamt die Eltern zwar liebevoll gewesen, aber wenig für sie da.
Also doch, die waren schon da, aber ich sag mal so, mit der Spätschicht von meinem Vater hat natürlich zwischen 14 und 22 Uhr schon was gefehlt, ne?
Mhm.
Also ich sag mal, das ist eigentlich genau die Zeit, wo man natürlich dann irgendwie mit den Kindern was macht, ne? Die haben mit uns viel gemacht natürlich, aber ich sag mal so, bei uns ist kulturell bedingt Urlaub auch nicht Urlaub, sondern dann geht man zu Verwandten und schläft auf den Matratzen.
Mhm.
Das war für uns Urlaub. Man macht Urlaub bei der eigenen Familie in Deutschland. Wir sind immer nach Funkstadt gefahren, damals nach Hessen, das weiß ich noch, ne? Aber ich glaube, bei uns geht man auch mit Emotionen anders um, ne?
Wann, weil Sie über Vorbilder gesprochen haben gerade, wann haben Sie angefangen zu rappen?
Also rappen tatsächlich mit 14, 15 schon. Damals hier in Hamburg gab es so Stadtteilkriege. Jede Gegend hatte so seinen eigenen Rapper. Ich war der aus Hamburg-Nord, ne? So Hamburg-Nord, Norderstedt ist halt gleich angebunden hier auch mit der U-Bahn-Verbindung. Und dann habe ich angefangen zu rappen und gemerkt, oh, da kriegt man Aufmerksamkeit. Ne?
Die Ihnen sonst gefehlt hat?
Ja, warum Straftaten begehen? Einfach darüber rappen.
Okay. Aber hat nicht funktioniert leider.
Nee, also Rap hat natürlich erstmal dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr reingesteigert habe natürlich. Dass ich das befürwortet habe und darüber gerappt habe, was wir so machen. Mhm. Ne? Und unsere Texte waren ja auch nicht so schön damals. Aber irgendwann, als ich älter wurde, habe ich wirklich mich mit Rap sehr beschäftigt und gemerkt, Rap ist eigentlich eine Therapie.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Maschut Khan. 3 Monate Jugendknast.
Wie wurde denn dieses ADHS bei Ihnen behandelt?
Mit Ritalin. Ich hatte, glaube ich, erstmal Concerta. Das sind so verschiedene Marken natürlich, ne, obwohl es alles das Gleiche ist. Dann hatte ich Medikinet. Und das soll anscheinend geholfen haben, wo ich der Meinung bin, ja, eigentlich hat mich das depressiv gemacht.
Und das sind einfach Mittel, die einen runterdimmen.
Ja, also in manchen Fällen hilft das ja auch, sage ich mal. Ne? Aber ich bin nicht unbedingt ein Fan. Ich denke, man hätte mit mir andere Methoden ausprobieren sollen.
Und Sie verbinden vor allen Dingen damit ja nicht nur das Medikament an sich, sondern auch die Art und Weise, wie es Ihnen verabreicht worden ist.
Ja, ich musste das Ritalin vor dem Schuldirektor nehmen, damit ich in die Schule darf, weil die nämlich der Meinung waren, ach hey, der funktioniert ja immer noch nicht, der nimmt zu Hause wahrscheinlich sein Medikament nicht. Mhm. Und weil ich ja nämlich schulpflichtig war und die mussten mich ja beschulen, haben die halt vorgeschlagen, dass ich das im Büro nämlich jeden Morgen vor dem Direktor machen soll. Und das war für mich sehr beschämend.
Erniedrigend.
Erniedrigend, 100%. Die ganze Schule wusste das, ne? Das ist der Junge, der ADHS hat, der krank ist. Und ich finde, ich nutze mein ADHS mittlerweile sehr, sehr positiv. Ne? Ich kann viele Projekte auf einmal machen, ne? Und ich sehe das als Talent.
Das wollte ich fragen. Wie äußert sich das heute als Erwachsener bei Ihnen? Also manchmal verschwindet das ja dann im Lauf der Jugend, bei Ihnen offensichtlich teilweise nicht. Wie äußert sich das und wie haben Sie es im Griff?
Also ich habe es ehrlich gesagt so im Griff, dass ich natürlich einen Ausgleich habe, 2 bis 3 Mal die Woche. Ich mache Musik, ich mache Sport nebenbei und habe immer einen Ausgleich. So, und mache viele Projekte auch parallel, 2 bis 3 Projekte aktuell parallel, habe einen Vollzeitjob, ja, und habe 2 wunderschöne Kinder, eine wunderschöne Frau. Und als ADHSler sage ich mal jetzt, wenn man lernt, damit umzugehen, kann man es gut für sich nutzen. Ne? Und ich habe mir damals gewünscht, dass ich damals vielleicht mit Kopfhörern behandelt werde, weil man nimmt ja auch als ADHSler alle Geräusche wahr in der Klasse, aber die haben es gar nicht ausprobiert. Meine Lösung war immer nur Ritalin. Aber warum kein Wackelstuhl? Warum nicht so ein Konzentrationsball vielleicht im Unterricht? Also das wurde damals alles nicht versucht.
Das war in den 90er Jahren vielleicht noch gar nicht so üblich, ich weiß es nicht.
Kann sein. Ja. Ne? Ich meine, heute wird der Ritalin ja auch, ich glaube mal, nach 3 Terminen schon irgendwie verschrieben, was ich ein bisschen schwierig finde. Mhm. Natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die das vielleicht wirklich brauchen, weil sich die Krankheit so ausgeprägt hat bei denen. Aber ich finde, man sollte erstmal natürliche Ressourcen ausprobieren. So ein Kind einfach nur ruhig zu stellen mit Medikamenten, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, kann aber funktionieren.
Hat bei Ihnen aber nur teilweise funktioniert, also jedenfalls nicht verhindert, dass dann die Straßengang eben kam, Schule sowieso immer unwichtiger wurde. Wie lange waren Sie überhaupt dann auf der Schule? Wann war Schluss?
Also ich weiß noch, ich bin mit in der 7. Klasse ungefähr von der Schule geflogen. Ja. Dann war ich noch im Jugendaufbauwerk. Das sind immer so Maßnahmen, ne? Schulpflichtig und die müssen ja irgendwie was anbieten. Dann bin ich dahin, bin ich auch geflogen. Also eigentlich überall nur runter. Und dann irgendwann, ja, war ich nicht mehr schulpflichtig, ne?
Ja. Und dann kam immer mehr die Straßengang eben mit Prügeleien, Waffen, Drogen, Revierkämpfen, alles, was du willst.
Ja.
Was hat Ihnen das damals bedeutet? Was haben Sie da bekommen, was es sonst nicht gab?
Abschlüsse. Abschlüsse, Lob, Pokale. Man muss sich die Welt mal wirklich vorstellen. Es ist wie eine Schule. Ne? Man tut irgendwas, man leistet irgendwas, hat Mut dafür, hat vielleicht dafür auch gelernt und wird dafür auf der Straße von den anderen Jugendlichen anerkannt, gelobt. So, du hast dann irgendwie jemanden verprügelt und Menschen haben dich mit ganz anderen Augen gesehen. Ne? Du läufst irgendwo vorbei und ey, das ist doch der, der gestern den und den verprügelt hat. Das ist doch der, der letzte Woche diesen Überfall gemacht hat. Das ist doch der, der dem jetzt fast Knast droht, der ist voll Gangster. So, und das ist wirklich, ich sage mal, es gibt Abschlüsse, wirklich. Also das hört sich vielleicht für andere schwachsinnig an, aber man muss sich das wirklich mal sowieso nur vorstellen. Bachelor-Titel wäre vielleicht 1 Jahr Knast, Master wäre vielleicht 3 bis 4 Jahre Knast, ein Doktortitel wäre lebenslänglich. Ja, es ist wirklich so und man muss es einmal vergleichen. Das ist ja genau dieses soziale Kapital oder kulturelles Kapital, was nämlich auf der Straße eine eigene Welt mit sich bringen. Das ist so eine eigene Bubble einfach, ein eigenes System.
Und Eltern völlig machtlos, weil die Abschlüsse nicht zu bieten hatten, das Lob nicht zu bieten hatten, die Anerkennung nicht zu bieten hatten.
Ja, wissen Sie, wofür hätte mein Vater mich loben sollen? Sagen Sie mir das mal. Für was denn? Dass ich in der Schule schlecht bin? Dass ich auf der Straße Leute verprügel? So. Deswegen arbeite ich ja so gerne auch mit Eltern heutzutage zusammen. Hey, Ihr Sohn hat Probleme, der begeht Straftaten, aber suchen Sie doch mal was Gutes. Das ist kein Vorwurf meinem Vater jetzt, ne? Das ist ein Mix, ja. Nichts. Ne? Ich hatte natürlich auch Talente und Fähigkeiten, aber wissen Sie, ich habe die nie gezeigt. Da habe ich mal in der Moschee ein Gedicht vorgetragen, darauf war mein Vater sehr stolz. Ich habe halt eine Stimme gehabt auch, und aber ich glaube, das war auch das Einzige für ihn. Und die wollten natürlich, dass ich hier mich integriere, meine Schule mache, vielleicht studiere. Ne, der Leistungsdruck war natürlich auch sehr hoch und der Anspruch war auch sehr hoch natürlich, weil man bei uns vergleicht man auch ganz gerne. Da geht man irgendwie in die Moschee und mein Vater wurde irgendwie, was macht denn dein Sohn? Die sticheln ja auch, ne? Mhm. Also mein Sohn wird Doktor und deiner? Ach, den habe ich letztens doch gesehen, ist er nicht wieder im Knast? Das macht einen Vater natürlich auch sehr traurig.
Ja, klar. Was macht das umgekehrt mit einem Sohn, wenn einen die Eltern oder speziell der Vater dann bei der Polizei abholen muss?
Ich sag mal so, ich habe mich schon geschämt damals, ne? Aber hier rein, da raus. Ne? Also ich habe es eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich habe meinen Vater damals ja auch gar nicht verstanden. So, er hat immer zu mir gesagt, irgendwann wirst du mich verstehen. Und ich habe es leider erst verstanden, wo er gegangen ist. Auf so tragischer Weise auch. Und das versuche ich ja Jugendlichen beizubringen. Ich sage, hey, alles, was dein Vater sagt, du wirst ihm bald recht geben und das übelst bereuen. So. Und wenn du es nicht tust, ist das deine Entscheidung.
Gab es denn nie innere Stoppschilder, frage ich mich. Also wo irgendwelche Grenzen dann überschritten waren und man vielleicht doch mal nicht immer tiefer reingezogen wird, sondern irgendwann mal sagt, ach, jetzt ist eine Grenze. Wie war das, als zum Beispiel ihr bester Freund in ihren Armen beinahe verblutet wäre?
Ich glaube, das war der erste Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, man kann in diesen Gangstrukturen auch sterben. Man kann in diesem Drogenmilieu auch sterben. Weil wissen Sie, wir hatten ja nicht mit Menschen zu tun unbedingt, die von morgens bis abends einer Arbeit nachgehen und ihre Steuern bezahlen. Wir hatten mit Menschen zu tun, die hochgradig kriminell waren. Ob die auf dem Hamburger Kiez unterwegs waren oder hier auf der Straße oder Wohnungen hatten, wo gedealt wurde. So, das ist ja wirklich eine eigene Parallelwelt, die es immer noch gibt, leider. Ja. Es gab wirklich damals eigentlich keine Grenzen. Aber diese Grenze, als er in meinem Arm lag und sein Bauch aufgeschnitten war, ich werde dieses Bild nie vergessen, und seine Augen langsam zugingen und ich dann gar nicht wusste, wofür wir das alles gemacht haben. Ich glaube, da habe ich mich das erste Mal gefragt, warum ging es dir eigentlich? Und es ging eigentlich nur um Ehre.
Um Ehre, die aber in einem ganz eigenen Interpretation damals auf der Straße ging, nicht? Das sind ja ihre Überschriften, ihre Kapitelüberschriften sind ja auch so Stolz, Ehre etc. Aber das alles ist ja in der Gangstersprache oder auf der Straße ist es ja alles vollkommen anders belegt.
Richtig, also wir wollten die Straße stolz machen, ne? Und oder auch uns selbst mit den ganzen Instrumenten, indem wir die Straße stolz machen und dann auch selber auf uns stolz sind. Ich habe das und das gemacht. Aber natürlich vergisst man dann, dass man andere Menschen stolz machen sollte. Mhm. Und die Straße, ich sag mal so wirklich, die Jungs, die auf der Straße dealen, Straftaten begehen, die werden es irgendwann bereuen. Welcher Gangster, der jetzt irgendwie älter als 40 ist, der es bereut, der im Knast landet, entweder kriegen die lebenslänglich, einige wurden von uns auch erschossen hier in Hamburg, man kennt die Medienfälle, so die letzten 15 Jahre, da kann ich einige Namen nennen, das mache ich jetzt nicht, aber einer ist lebenslänglich, also Kriminalität zahlt sich nicht aus und alle, die mal Gangster waren und große Paten auch mal waren, bereuen das jetzt.
Bereuen das jetzt, Sie möglicherweise auch, aber damals hat es ja erstmal noch nicht gereicht. Sie haben gesagt, Sie haben angefangen darüber nachzudenken, aber es ging ja dann noch ein paar Jahre. Sie waren dann auch irgendwann mal 3 Monate im Jugendknast. Was hat die Zeit mit Ihnen gemacht? Hat das was gebracht dann in dem Sinne der Erläuterung?
Genau, ich saß in U-Haft, ne, das muss man unterscheiden auch. Dann wird es geprüft, danach war ich noch mal ein paar Mal, immer so ein paar Wochen mal drin. Ich habe natürlich auch viel Glück gehabt. Ich glaube, in der Zeit habe ich wirklich angefangen, auch darüber nachzudenken, meine eigenen Gefühle kennenzulernen. Aber trotzdem in ganz Maßen. Also jetzt nicht unbedingt damit verbunden, dass ich irgendwie eine Veränderung wollte, sondern man wird religiös, man betet, ne? Man glaubt an Gott. Das Typische halt, wenn man im Gefängnis landet. Ne?
Ich weiß nicht, ist das typisch, wenn man im Gefängnis landet?
Es ist wirklich typisch. Wie oft höre ich Jugendliche, ob es jetzt Christen, Muslime oder Jüdische sind, die dann im Gefängnis landen und sagen, ja, ich habe ganz viel gebetet und ich habe den Weg zu Gott jetzt gefunden und kaum sind sie draußen, ist wieder weg. Ne? Aber ich habe wirklich in der Zeit nachgedacht, mein Vater oder meine Familie, was ich meiner Familie antue. Mhm. Und damit arbeite ich heute auch. Ja. Ne, damit arbeite ich.
1:1, der Talk, heute mit Maschut Khan. Herr Khan, zu seinen Lebzeiten konnte Ihr Vater Sie ja offenbar nicht erreichen. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Wie kann es dann sein, dass ausgerechnet sein Tod bei einem Verkehrsunfall vor 10 Jahren die Wende in Ihrem Leben gebracht hat?
Man muss sich das so vorstellen, dieser Mann kommt nach Deutschland für eine bessere Zukunft für uns Kinder. Wir werden straffällig und dann verstirbt mein Vater unter so einem tragischen Unfall. So. Und da habe ich mir übrigens das erste Mal darüber nachgedacht, was ist Deutschland? Wer bin ich? Was ist Pakistan? Ne? Und welche Chancen bietet mir Deutschland eigentlich hier an? Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Natürlich gibt es Punkte, wo ich auch nicht einverstanden bin mit der Außenpolitik. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier sicher. Und uns geht's besser als in der Heimat, wo wir als verfolgte Minderheit der Ahmadiyya-Gemeinde wenig Chancen hatten. Ne? Da habe ich wirklich verstanden, dass mein Vater immer recht hatte. Mit allem, was er gesagt hat.
Mhm. Zu spät halt.
Ne? Zu spät, ja.
Und wie kommt man dann raus aus diesem Sumpf, aus dem Sog der Straße? Ich meine, in dem Augenblick, wo Sie aus der Türe gehen, begegnen Sie alle paar Meter wieder jemandem von früher und da schlägt Ihnen ja der gleiche Stolz, von dem Sie vorhin gerade erzählt haben, über die Anerkennung, ey, Gangster, und Sie waren ja auch weit oben in diesen Gangs. Das schlägt Ihnen ja immer wieder entgegen. Das können Sie ja nicht einfach ablehnen. Sie können ja nicht Ihren Mitgliedsausweis abgeben.
Das stimmt. Ich bin ein großer Fan von Umfeldwechseln. Ich habe letztens noch einen Jugendlichen gehabt, der im Gefängnis sitzt und den ich gesagt habe, hey, wenn du rauskommst, würde ich dir empfehlen, zieh hier weg. Mhm. Zieh hier weg, bau dir ein neues Leben irgendwo auf. Weil, wissen Sie, ich arbeite hier, wo ich aufgewachsen bin, aber ich habe immer wieder gemerkt, dass immer wieder versucht wurde, die Straße saugt ja auch einen wieder ein. Hm. So, dann geht man raus, trifft die gleichen Leute. So, ich kann heute auch nicht mehr mit vielen Menschen sitzen, mit denen ich früher rumgehangen habe. So, man muss sein Umfeld wechseln, man muss wirklich vieles aufgeben. Kurzes Beispiel, ich rede viel über Familie in den Jugendgefängnissen. Familie ist das Wichtigste. Und da meinte ein Jugendlicher zu mir, ey Maschut, meine Familie ist auch, sind alle Straftäter. Meine Mutter, mein Vater, ja, die haben mich auch dahin geschickt, das Geld abzuholen. Da habe ich auch viel gelernt daraus. Und da habe ich wirklich zu ihm einen Satz gesagt und gesagt, hey, abgrenzen. Man muss sich auch mal vor eigenen Familienmitgliedern abgrenzen und sagen, hey, ihr könnt gerne weitermachen. Wir können uns gerne auch mal einmal im Monat zum Essen treffen. Aber ich ziehe hier weg. Ich mache jetzt mein Ding. Ich möchte legal leben.
Bei Ihnen war es ja so, dass die ältere Schwester eine, ich sag mal, Streberin vermutlich dann in Ihren Augen damals war, weil die eine völlig wunderbare Karriere angefangen hat und gemacht hat. Aber Ihr jüngerer Bruder, für den waren Sie dann eher ein Vorbild und haben möglicherweise auch mit dazu beigetragen, dass der dann auch im Gefängnis gelandet ist.
Richtig. Der ist dann im Gefängnis gelandet. Leider jetzt immer noch sehr Schwierigkeiten. Ich habe mit ihm vor 2 Stunden noch telefoniert, weil wieder ein Strafantritt ansteht. Ich versuche ihn therapeutisch zu unterstützen, dass er irgendwo sich anmeldet. Aber wissen Sie, der ist auch schon über 30 und es hat immer noch nicht Klick gemacht. So, und das ist natürlich sehr traurig. Und ich gebe mir auch irgendwo die Schuld dafür, sage ich ehrlich. Mhm. So, wäre ich anders, wäre er vielleicht anders geworden. Hätte ich damals mehr aufgepasst, ne, während mein Vater arbeiten war, hätte es auch sein können, dass er anders wird. Aber ich war kein gutes Vorbild für ihn. Und bei uns in der Kultur, sage ich mal, sind ja Männer oft immer Vorbilder leider. Ne? Ja. Obwohl Frauen einen hohen Status bei uns genießen und meine Schwester auch ein Vorbild sein könnte. Aber damals waren natürlich die männlichen Vorbilder eher für uns die Vorbilder, was ich total traurig finde. Weil meine Schwester und meine Mutter wären auch ein Vorbild für mich.
Ja. Bei Ihnen hat es dann jedenfalls Klick gemacht, nachdem Ihr Vater eben gestorben ist. Aber was war dann die Motivation, ausgerechnet sozial? Also Sie mussten ja dann erstmal Schule ab Abschluss nachmachen, Abendschule gehen, Fachabi nachmachen und dann die Motivation, ausgerechnet Sozialarbeit zu studieren.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gemacht habe, weil es war eigentlich eine Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, ich werde jetzt soziale Arbeit studieren, weil ich anderen Jugendlichen helfen möchte. So, weil ich die vielleicht besser verstehe, weil ich vielleicht Veränderungen bringen kann, auch in der sozialen Arbeit. Aber mein Ziel war es immer, eigentlich immer so in Schulen zu arbeiten vielleicht, ne, als Schulsozialarbeiter oder halt mit geflüchteten Menschen zu arbeiten, die Unterstützung brauchen. Da bin ich ja irgendwie auch schon richtig gelandet.
Ja, klar. Aber trotzdem, also ich meine, Sie hätten ja auch sagen können, ich werde jetzt Bankdirektor oder Jurist oder was auch immer. Aber Sie wollten Sie beweisen und was besser machen, möglicherweise als die Menschen, mit denen Sie zu tun hatten, als Sie noch drin gesteckt sind?
Also ich wollte der Gesellschaft auch zeigen, man kann sich ändern. Gerade als, ich sag mal, mit Migrationshintergrund. Ne, immer kriminell und hier und da. Nein, jeder kann es rausschaffen. Jeder kann studieren. In meiner Uni war eine Frau, die war 55, hat studiert. So, du kannst ja in jedem Alter noch studieren. So, egal wie alt du bist. So. Und ich wollte wirklich einfach nur zeigen, dass in Deutschland immer Aufstiegsmöglichkeiten da sind. Man muss sie nur wollen.
Und das haben Sie bewiesen und ganz erfolgreich. Welche Rolle hat dabei dann auch Ihre Frau und bald auch eben dann Ihre Familie gespielt?
Also meine Frau hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
Die haben Sie kurz nach dem Tod Ihres Vaters kennengelernt.
Richtig, ne? Genau. Unsere Familien haben sich dann getroffen, wie üblich bei uns. Klar lag die Entscheidung bei uns beiden und sie hat sich für mich entschieden. Und ich bin ihr wirklich sehr dankbar dafür, weil Ich war damals natürlich noch einer, ne, jetzt nicht hochgradig gebildet, war gerade noch in meiner Schulzeit, Abschlüsse mit 6 und 27 nachholen. Und sie hatte schon ihren Master in Onkologie, hat an der Philipps-Universität in Marburg studiert. Mhm. Also da sind auch zwei Welten aufeinander geprallt. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Familie mir eine Chance gegeben hat, dass sie mir eine Chance gegeben hat. Und sie hat mich sehr unterstützt in der ersten Zeit, weil natürlich für mich das eine ganz neue Welt war. Ne, Geld zu verdienen, wenig Geld zu verdienen ohne Abschluss.
Ja, gerade noch dann auch noch im Verhältnis zu der Frau, wenn die in der Onkologie ist, in der Medizin, dann verdient sie ja vermutlich auch noch mehr als ein Sozialarbeiter heute, oder?
Richtig, also Sie hat mich damals schon sehr unterstützt, auch finanziell natürlich auch, da bin ich sehr dankbar.
Passt so gar nicht zu dem Männerbild von früher, ne?
Ja, aber ich sag mal so, bei uns in der Kultur, also so wie mein Vater, so wie wir aufgewachsen sind, doch schon. Also Frauen haben bei uns eine sehr, sehr hohe Bildungsquote, was ich sehr gut finde auch. Okay. Und Gleichberechtigung, ganz, ganz wichtig. Liebe für alle, Hass für keinen, das ist unser Motto. Und bei uns gibt's sowas nicht. Bei uns gibt's keine Hierarchie. Ne? Also ich mache die Küche zu Hause auch mal sauber.
Klar. Und der Rap hat Ihnen auch Halt gegeben dann wieder in der Zeit. Über den haben Sie dann ja auch gearbeitet, hatten Sie vorhin schon kurz gesagt, in der Bachelorarbeit. Was war da das Ergebnis? Wie können Sie Rap heute einsetzen in Ihrer Arbeit?
Sehr gut sogar. Also wie sehr beeinflusst Deutschrap die Jugend? Konzepte und Methoden in der kinderoffenen Jugendarbeit war mein Thema. Und das war natürlich für mich ein Thema, wo ich mich sehr gut auskannte. Und ich habe dann halt Rapper genommen, die eigentlich ja keine Vorbilder sind, aber Vorbilder sein können, wenn sie es dann richtig machen. Ich habe die Texte auseinandergenommen. Ich habe das mit Pierre Bourdieu, den kennen Sie vielleicht, den Soziologen, der die Klassengesellschaften auch so ein bisschen beschrieben hat, habe das dann halt alles mit Rap ein bisschen verbunden. Wissen Sie, Rap und Hip-Hop ist die größte Jugendsubkultur der Welt. So, die kann man sich nicht mehr wegdenken. Weil vor 10 Jahren war Rap noch immer nur, ist nur kriminell und ist nur Frauen verachtend, und natürlich gibt es Rapper, die das leider immer noch tun. So, aber Rap geht auch anders.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Maschut Khan erzählt vom Stolz der Straße.
Sie haben nicht nur über Rap gearbeitet, Sie haben selbst ja immer wieder gerappt, dann einen Film gemacht, Zurück ins Leben. Jetzt eben das Buch vom Stolz der Straße. Als Sozialarbeiter arbeiten Sie bei den Familienhelden in Norderstedt, immer wieder in Jugendgefängnissen. Puh, ganz schönes Programm. Wie sieht Ihr Leben aus?
Genau, also für den Träger bin ich hier aktiv in der Kinder- und Jugendhilfe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und parallel bin ich noch als Freiberufler unterwegs. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass der Träger mir die Freiheiten lässt. Und dann bin ich noch, genau, als Freiberufler nochmal in Jugendgefängnis unterwegs. Und ja, ich habe Unterstützung durch meine Familie. Da bin ich sehr dankbar. Ja. Meine Frau ist aktuell auch noch nicht berufstätig, ne? Aber wissen Sie, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Wir sind auch viel für unsere Kinder da, muss man sagen. Ich mache sehr, sehr viel Urlaub mit denen. Mhm. Also wenn ich mal Urlaub mache, ist es eigentlich nur mit den Kindern oder halt diese Jugendgefängnisgeschichten. Aber ich sag mal, die längeren Urlaubstage verreisen wir ganz gerne. Und das sind schon, wir verreisen schon 2 bis 3 Mal im Jahr.
Toll. Nochmal kurz vielleicht zu diesen 1-zu-1-Beziehungen. Also wo Sie eben nicht mit Gruppen arbeiten, in Einrichtungen da bei den Familienhelden oder im Gefängnis, sondern wirklich individuell Jugendliche begleiten. Was sind das für Kids? Wie kommen Sie an die ran?
Durch Beziehung. Also zunächst mal muss man zu den Jugendlichen eine Beziehung aufbauen. Weil wenn keine Beziehung da ist, werden sie auch nie öffnen. So, die müssen ja erstmal zu einem Termin kommen. Das ist das Wichtigste. Das ist das A und O. So, und da schauen wir natürlich, ob das funktioniert. Es gibt ja auch Jugendliche, an die ich nicht rankomme. Ne? Ich bin ja jetzt nicht, wie gesagt, eine Garantie für alle Jugendliche und der Masch oder Retter ist da. Nein, das stimmt nicht. So, ich versuche eine Beziehung aufzubauen. Ich sag mal so, in den meisten Fällen klappt es. Besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber auch deutsche Jugendliche habe ich auch, ganz viele. Und dann versucht man zu schauen, dass man erstmal eine Vertrauensperson wird, Erziehungsbeistand schafft. Man entlastet die Eltern in der Erziehung. So nennen wir das in der Familienhilfe. Und dann versucht man, mit den Jugendlichen Ziele zu erarbeiten.
Willst du meine Narben sehen, heißt ein Kapitel in Ihrem Buch, in dem Sie beschreiben, wie Sie versuchen, da anzukommen, die Kids zu erreichen. Was ist diese Methode?
Ich habe Narben auf dem Kopf. Ganz, ganz viele. Und jede Narbe bringt eine Geschichte mit sich. Und Jugendliche fragen immer, wo hast du die Narbe her? Wo hast du die Narbe her? Und dann erzähle ich dir mal ganz gerne auch die Geschichten, dass ich immer noch Narben von damals trage. Ne? Also willst du meine Narben mal sehen? Und wir als Sozialpädagogen arbeiten ja eigentlich ungern mit Gefühlen. Ne? Wir nehmen ja auch in der Familienhilfe eigentlich einen Abstand, wenn wir merken, dass wir emotional werden, weil viele sagen ja auch, Herr Kahn, Sie sind zu nah dran. Aber wissen Sie, Ich bin ja wirklich für die Jugendlichen da, die nicht gehört werden, die alle Helfersysteme durchhaben. So. Und mit Emotionen komme ich an die ran.
Aber ist natürlich schon eine Gefahr, ne? Dass die, also das, was sie früher gemacht haben, dann auch schon nochmal cool finden, wenn sie das erzählen. Wie ist das richtige Verhältnis zwischen Nähe und Respekt?
Also ich denke nicht, dass sie das unbedingt cool finden. Die können es aber nachvollziehen. Es geht ja darum, den Jugendlichen beizubringen, in welcher Lage steckst du gerade? Warum tust du das gerade? Ich habe es damals getan wegen das. Wie ist es bei dir? So, es geht ja darum, dass sie sich selbst kennenlernen, so ihr eigenes Verhalten reflektieren. So, natürlich fragen die auch mal, ja, und dann kennst du den von früher noch? Und ja, ich kenne halt viele Namen, das stimmt. Aber wissen Sie, ich kann das, glaube ich, ganz gut begleiten und es so darstellen, dass es nicht cool ist, kriminell zu sein.
Wenn das dann auch angenommen wird eben. Aber im Zweifel, Sie sagen ja auch, wenn es nicht klappt, dann müssen Sie den Fall auch abgeben. Wie oft passiert das?
Ja, was heißt, wenn es nicht klappt, muss man den Fall abgeben. Wenn ein Jugendlicher 18 wird, sieht die Mitwirkung anders aus, ne? Also das heißt, da gibt es nicht mehr dieses Hinterherlaufen, sage ich mal jetzt. Ne? Minderjährigkeit ist was anderes, als wenn man 18 wird. Hm. Bei volljährigen Hilfe muss die Mitwirkung selbst von Jugendlichen kommen. Ich bin nicht abgeneigt, da zu unterstützen auch. Aber ja, es landet leider auch mal ein Jugendlicher im Knast. So, ja. Aber ich bekomme heute noch Rückmeldungen von Jugendlichen, die ich vor 3 Jahren betreut habe. Mhm. So, und ich habe mich letztens so gefreut, ich habe fast angefangen zu weinen, ich war so emotional. Ein Jugendlicher, der im Gefängnis saß, der rausgekommen ist und zu mir gesagt hat, ich bin jetzt Manager bei einer Pizzeria und arbeite da als Leitungskraft jetzt dort. Und ich wollte nur mal Danke sagen, dass du mich damals unterstützt hast. Da habe ich gemerkt, es bringt was.
Also, und es gibt mehr Geschichten wie Ihre auch. Und Gott sei Dank ja auch mit Ihrer Hilfe. Den jüngeren Bruder, wie gesagt, konnten Sie offenbar nicht retten. Ist das dann jetzt eine Geschichte, wo Sie sagen, ja, Sie haben ja auch gesagt, bei dem hat es noch nicht Klick gemacht. Haben Sie also aufgegeben, den von der schiefen Bahn wegzubringen?
Nein, ich unterstütze immer noch im Hintergrund. Ich musste mich natürlich abgrenzen irgendwo auch.
Ist schwierig, ne? Weil wenn Sie ja früher in dem gleichen Milieu waren, Sie kennen ja dann auch die gleichen Leute. Was war da vorletztes Jahr, wie Sie schreiben, als plötzlich bei Ihnen gebrannt hat?
Buttersäure. Genau, da hat jemand Buttersäure in sein Zimmer geworfen, weil er ein Problem mit irgendwelchen Jugendlichen hatte und meine Mutter wurde dabei verletzt. Da habe ich zu ihm gesagt, es reicht. Such dir eine Wohnung und geh bitte. Mach dein Ding. Lasst uns bitte in Ruhe. Wir sind für dich da, wenn du Unterstützung brauchst, aber wir können mit dieser kriminellen Energie nicht mehr leben. Wissen Sie, am Ende bleibt es trotzdem mein Bruder. So, ich bin für ihn da, ich unterstütze ihn, wo ich nur kann. Und ich unterstütze ihn auch viel mehr, als er weiß. Aber das war für mich so ein Punkt, wo es gereicht hat. Aber naja, Sie wissen ja, eine Mutter bleibt eine Mutter und kann schwer loslassen.
Und Blut ist dicker als Wasser, klar.
Richtig.
Ja. So geht es dann wahrscheinlich immer weiter. Sie haben was Tolles gemacht letztes Jahr. Sind Sie auf Spurensuche gegangen, auf Spurensuche Ihres Vaters nach Pakistan. Sie sind ja, wie gesagt, in Deutschland schon geboren. Das war auch nicht ungefährlich da, oder?
Nein, auf jeden Fall nicht. Ich war dort auf Spurensuche. Ich musste da ein bisschen was klären, weil wir halt einiges geerbt hatten. Und bevor die ganze Familie hin musste, habe ich dann hier die Vollmachten geholt über die pakistanische Botschaft, was schon sehr anstrengend war. Bin ich nach Pakistan geflogen und habe mir das alles angeschaut. Und ich war sehr froh, Deutscher zu sein. Da habe ich gemerkt, wie deutsch ich eigentlich wirklich bin. Und die Ahmadiyya-Gemeinde wird dort immer noch verfolgt, auch von vielen Menschenrechtlern weltweit bestätigt.
Und müssen wir vielleicht kurz klären, den Begriff die Ahmadiyya-Gemeinde. Das ist also eine islamische Gemeinde.
Genau.
Wodurch zeichnet die sich aus?
Genau, das ist eine sehr liberale Gemeinde und die sind halt sehr liberal und setzen sich für Frieden ein. Also die sind für Religionsfreiheit in Pakistan. So, ob Christ, Jude oder Moslem, alle sollen nebeneinander leben und friedlich sein.
Und das ist dann der Grund dafür gewesen, auch dass die von den Taliban so verfolgt worden sind, dass ihr Vater eben fliehen musste.
Richtig, genau. Und natürlich noch andere Gründe, ne? Religiöse Aspekte. Klar. Ich sag mal so, es gibt ja so interne Themen noch unter denen. Aber ich glaube, wir sind einfach zu friedlich für die auch, ne? Und wir sind für Meinungsfreiheit. Das gibt es bei denen ja gar nicht. So Meinungen, nein, es gibt nur eine Meinung. So, und wir sind dafür, dass man auch den Islam friedlicher ausprägen muss und nicht dieses Radikale, ne? Und wir sind dagegen. Wir sind gegen diesen Radikalen und sind dafür, dass wir vielleicht dafür was tun können.
Welche Rolle spielt die Gemeinde, spielt die Religion heute in Ihrem Leben?
Ja, also ich habe viel Kontakt zu denen auf jeden Fall und die feiern das, was ich mache und unterstützen mich auch im Hintergrund. Und ich versuche immer sehr, sehr mich dabei natürlich selbst zu unterstützen, weil eigentlich ist jede Religion was Schönes. Also jede Religion ist eigentlich was Schönes und bringt immer schöne Sachen mit sich. Die Sache ist, jeder muss das für sich selbst interpretieren. So, und nochmal das Motto, Liebe für alle, Hass für keinen. Jeder Mensch darf so leben, wie er möchte.
Schönes Motto. 38 sind Sie jetzt. Wo sehen Sie sich mit 50? Glauben Sie, dass Sie dann immer noch diese Glaubwürdigkeit, Credibility haben, um Straßenkids zu erreichen?
Ja, definitiv. Also ich höre auch immer wieder, dass ich gar nicht so aussehe wie 38. Ich hoffe, das glauben Sie mir jetzt auch.
Klar, ich sehe es. Ja.
Nein, kleiner Scherz. Also wenn ich mich rasieren würde, wäre ich wieder 25. Aber ich habe natürlich einen Bart und nein. Aber ja, ich denke auch, dass ich mit 40 noch die Jugendlichen gut erreichen kann. Mittlerweile bin ich ja schon fast 40, aber ich glaube einfach, solange man die Sprache der Sprache spricht und die Sprache der Jugendlichen, ist man immer willkommen.
Dann tun Sie das weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Viele Grüße nach Norddeutschland an Maschut Khan. Danke sehr.
Ich danke auch.